BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu einem ganz besonderen Ratsch heute. Einem Radioratsch, weil es übers Radio geht. 100 Jahre gibt es schon oder erst Radio in Deutschland. Seit dem 29. Oktober 1923. 1923, da ist Loriot geboren, Maria Callas, mein Papa. Es ist alles noch gar nicht so lang her oder doch schon so lang her, seit zum ersten Mal der deutsche Radiosender, die Funkstunde Berlin, in Betrieb genommen worden ist. Seit 100 Jahren begleitet uns das Radio und Sie hören ja gerade Radio digital und wie wir, und das ist auch nicht gar nicht so lang, also meine Generation Radio gehört hat, einfach so ein altes Gerät mit einer riesen Antenne in der Küche. Irgendwas ist immer gelaufen und das war der Radio, da gab es gar nicht so viel Programme. Über Radio zu Beginn und Radio in den letzten Jahrzehnten, Radio jetzt und wie die Zukunft vom Radio sein wird, darüber ratschen wir heute. Und wir, das sind Klaus Weißenbach und Michael Eberle hier vom Haus von unserem, ich sag immer, Archiv, von der Abteilung Recherche und Sonderprojekte. Und eigentlich sind die beiden das Archiv. Man kann immer fragen, wie war das damals oder was gibt es da hauptsächlich für O-Töne? Weil es musste auch irgendwann mal archiviert werden und es war damals überhaupt nicht der Fall. Darüber ratschen wir heute und es wird viel Radio-Nostalgie sein. Auch wie Radio zu Propagandazwecken missbraucht worden ist, gebraucht und missbraucht worden bin, ist, um welche Musik gelaufen ist, welche Informationen und wie es überhaupt technisch möglich war. Ich glaube, 2 Stunden Radio werden uns fast zu kurz, um über 100 Jahre Radio zu ratschen. Grüß Gott, ganz herzlich und habe wirklich die Ehre, sage ich zu Klaus Weißenbach und Michael Eberle. Wir arbeiten schon seit 40 Jahren zusammen, sind aber noch nie beieinander im Radio gesessen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, freut uns auch.
Wir haben die Ehre.
Habe die Ehre. Radio ist jetzt 100 Jahre alt und man hat ja jetzt viel drüber gehört und in Fernsehprogrammen ist ganz viel gelaufen, im Radio selber und jetzt sitzen wir beieinander, weil ihr habt ja beide die Abteilung Sonderprojekte und Recherche und ich habe vorhin schon gesagt, für mich war das immer das Archiv und bei euch hat man früher angerufen und hat gesagt, Klaus, Michael, was gibt es denn zu dem und dem für einen O-Ton oder kannst du dich erinnern, wenn das, was war denn das für Musik und ihr habt es eigentlich, seid ihr das Archiv, bevor es digital war, bevor es auf Tonbändern gekommen ist. Ihr habt einfach das Archiv unter euch und da gibt es seit 100 Jahren grandiose Schätze.
Das stimmt, aber man muss sagen, wir gehören zum Archiv. Also so vergessen sind wir jetzt auch wieder nicht.
Man muss auch sagen, dass die Musik eine eigene Abteilung hat bei uns. Also es gibt Musikexperten, sind wir beide nicht. Wir sind eher die O-Ton-Experten, die da ein bisschen weiterhelfen können.
Die Musikexpertin war, vielleicht hört es ja zu, die Frau Simons. Der hat man einfach immer noch was vorsummen müssen und schon hat es gesagt, das ist von Debussy und das ist von René Franke und das ist von Johannes Heesters. Genau. Also solche Gedächtnisse im Haus hat man einfach gebraucht. Ja. Und jetzt sind wir schon über 40 Jahre dabei oder um die 40 Jahre und dann ist 100 Jahre eigentlich ganz nichts. Gar nichts. Wie war denn eure Radiokindheit? Wir haben ja alle wenig ferngesehen, wir als Kinder der 60er Jahre. Ist ja kaum was kommen aus einem Testbild und ein bisschen Kinderstunde und Bundestagsdebatten und abends ein paar andere Sachen.
Also Radio war bei mir in der Küche drin, Küchenradio, ein großer. Und der lief eigentlich den ganzen Tag. Und da von Bayern 1 damals, von Volksmusik über Schlager, über Sport und beim Sport bin ich dann hängen geblieben. Das war eigentlich so das Spannendste. Und das hat dann lang gedauert. Irgendwann habe ich dann in der 10 oder mit 8 oder 9, ich weiß gar nicht mehr, habe ich einen eigenen kleinen Transistorradio gelegt. Aber ganz ein kleiner. Da war bloß Mittelwelle drauf. Aber das hat dann auch gelangt. Und dann habe ich dann andere Sender auch noch entdeckt. Das war ganz spannend.
Das war die Welt doch für uns. Radio
ja,
hören.
Ja. Ich bin dann bei AFN bin ich da hängen geblieben. Aber das hat mir nicht so gefallen, weil die anderen haben mich geredet von, ja, da wird Beatmusik gespielt und Rockmusik und alles Mögliche. Ich habe bloß Country gehört. Ich habe bloß Country gehört da drin.
Und hättest du dir damals nicht träumen lassen, dass du mal beim Radio landen würdest?
Nein, wirklich nicht.
Wie war es bei dir, Michael? Auch also daheim auch in der Küche?
Ja, Bayern 1 natürlich hat man gehört, also die Eltern haben es gehört und dann natürlich auch Sport, Fußball natürlich heute im Stadion am Nachmittag, das war natürlich, das musste sein. Später dann, so mit 10, 11, wo man dann angefangen hat, die Beatles, Rolling Stones und sowas zu suchen im Radio. Und dann hat man es natürlich im Bayerischen Rundfunk nicht gefunden. Und was ich damals zufällig gefunden habe, oder ich weiß nicht mehr, wer uns da drauf gebracht hat, das war Radio Prag. Die haben während des Prager Frühlings, also ich habe das damals in den Osterferien, Pfingsten und im Sommer, immer vormittags. Und die haben klasse Musik damals gespielt, genau das, was wir gesucht haben. Und nicht so wie im Bayerischen Rundfunk dann, wie hat es den ganzen Schlager der Woche, wo Heintje und die Bee Gees oder so, das hat uns nicht interessiert. Wir wollten es ein bisschen härter, also ich wollte es zumindest ein bisschen härter. Und haben das angehört. Dann Prager Frühling, 21. August, war das vorbei. Als Radio Luxemburg gekommen, Bayern 2 irgendwann mal, so Sachen, die man da mitgekriegt hat.
Aber genauso sind wir aufgewachsen, dass das Radio, das hat ja bloß den Überbegriff gegeben. Damals hat man sich nichts auf die einzelnen Programme geschaut und es war ja völlig exotisch, dass du Radio Prag gehört hast. Das Radio uns die Welt heimgebracht hat. Und so hat es ja eigentlich vor 100 Jahren angefangen, dass auf einmal die Welt in die gute oder weniger gute Stube gekommen ist und man hat auf einmal Musik gehört. Und das vergisst man oft. Früher hat man Musik nur in der Kirche gehört, weil in große Konzertsäle sind ja die wenigsten Leute gekommen. Man hat vielleicht nur ein Grammophon gehabt mit der alten Nadel, aber die Sachen waren ja alle sehr teuer. Und auf einmal war Musik in den Wohnzimmern. Und das ist erst 100 Jahre her. Und für uns ist es ja alles so selbstverständlich. Sie hören Radio, wir hören Radio. Sie sind im Radio und zwar in BR Heimat und reden über 100 Jahre Radio. Klaus Weißenbach, wie hat es denn überhaupt angefangen?
Also in München hat es angefangen, oder in Bayern vielmehr, hat es angefangen mit der Deutschen Stunde in Bayern. Und zwar 1924, am 30. März. Und da haben wir die ersten Worte haben wir mitgebracht, so wie es eröffnet worden ist, das Radioprogramm. Das ist zwar nicht ein Originalton, weil aufnehmen hat man damals noch nicht kennen, aber da, den hat einmal Bayern 1 hat einmal den nachproduziert. Aber so ähnlich hat es geklungen.
Hier ist die Deutsche Stunde in Bayern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir eröffnen hiermit unser Programm über die 300 Watt Sendeanlage und wünschen Ihnen dazu einen recht guten Empfang.
Für 300 Watt war das sogar ein recht guter Empfang, auch wenn es jetzt ordentlich pfiffen hat. Aber wie wir gerade gesagt haben, die Vorstellung, dass man daheim hockt und jemand ritt und es kommt was,
ja, 300 das Watt. Das war damals eine Sensation. Also das war, wobei man sagen muss, viele Hörer gab es in den ersten Tagen noch nicht. Aber da haben wir nochmal ein Stück mitgebracht, nämlich ein Stück aus dem Eröffnungsprogramm. Da spricht eine Schauspielerin,
Hermine Körner,
genau, ein Goethe-Gedicht, das wahrscheinlich jeder von ihr kennt.
Gefunden von Goethe. Ich ging im Walde so für mich hin, um nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchten, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus, zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort.
So kam Kultur übers Radio nach Hause. Schon beeindruckend. Das ist von 1923 oder 1924.
Die Aufnahme ist tatsächlich von 1923.
Wahnsinn.
Und sie hat dieses Gedicht hat sie ja in dem Eröffnungsprogramm von der Deutschen Stunde vorgetragen. Allerdings, die Aufnahme selber ist eine Schallplatte. Die hat, also weil wie gesagt, damals Aufnahmen hat man im Rundfunk, also Aufnahmen, die erhalten, also die Haltbarkeit von Aufnahmen, die gab es erst 1928, 30 sowas. Da hat man die Möglichkeit gehabt, tatsächlich auf damals Schallplatten, auf Wachsplatten aufzunehmen und aus denen sind dann später Schellacks gemacht worden. Tonbänder gab es dann noch nicht, die gab es erst noch später.
Aber überhaupt das, was, so fing es ja schon an, etwas zu archivieren, überhaupt, dass dann Aufnahmen gespeichert werden konnten.
Genau.
Und das war eigentlich für 100 Jahre gar keine so schlechte Qualität, was wir eben gehört haben.
Die Schellackplatten, die haben eine ganz gute Qualität, heute auch noch, die alten.
Du hast ja gerade gesagt, Klaus, anfangs sind es bloß ein paar Hörer gewesen, die Radio hören konnten, von einem Massenmedium noch weit entfernt. Wie hat denn das technisch funktioniert? Das ist ja immer noch ein Mysterium. Auf einmal?
Da gab es ja schon gewisse Vorversuche von der erst Militär, dann vor allem die Reichspost hat damals in der Richtung gearbeitet. Die haben ja schon vor 1923 haben die in Anführungszeichen gesendet, und zwar Wirtschaftsnachrichten und politische Nachrichten. Und zwar in Deutschland, innerhalb von Deutschland, an Wirtschaftsunternehmen, an Zeitungen, da haben sie speziell Nachrichten verbreitet. Die haben einen Empfänger gehabt, und das war quasi, gezielte Ausstrahlung. Hat natürlich, war es sehr teuer, es war kostenpflichtig. Und dann hat die Radioindustrie damals, die ist in den Kinderschuhen gesteckt, aber das hat sich ziemlich schnell entwickelt. Die haben da ein großes Geschäft drin gesehen und haben da tatsächlich empfangsfähige Radiogeräte für alle quasi erfunden. Und sehr teuer verkauft. Also ein Radiogerät war damals sehr teuer. Und das hat die Folge gehabt, dass es viele Radiobastler gegeben hat. Die haben sich mit einem Detektor haben sich die selber ein Empfangsgerät gebaut. Und das war natürlich streng verboten. Es war ganz streng verboten. Aber die Anzahl dieser Detektorempfänger, die war ganz schön gewaltig. Das hat, weil der Radioempfang selber, also man hat ja, wenn man sich, anmelden müssen als Rundfunkteilnehmer, hat sich eine Lizenz erwerben müssen, und dann hat man sogar einen Kurs machen müssen, wie man ein Radiogerät bedient.
Grandios.
Ja. Was natürlich bei den, in Anführungszeichen, Schwarzhörern, die sich die Dinger selber gebaut haben, natürlich weggefallen ist.
Aber das Problem war ja, dass man nicht nur hören konnte, sondern versehentlich dann auch senden konnte und dass das Ganze gestört hätte.
Genau. Drum eben dieser Kurs quasi, dass man das Gerät auch bedienen kann.
Also wie ein Führerschein zum Radio hören.
Ja, aber das ist ziemlich schnell behoben worden dann. Das war, also ein paar Jahre später war das dann nicht mehr möglich. Dann war Radio ein reines Empfangsgerät. Ja. Und die Entwicklung war ja so, es hat in Berlin zum Start gab es 500 angemeldete Radiohörer, mehr nicht. Und ein halbes Jahr später waren es schon 500.000. Und am Jahresende 1924 war es 1 Million. Und das ist dann rasend schnell gestiegen. In den 30er Jahren waren es dann 10 Millionen.
So viele Geräte hat man die dann so schnell herbekommen?
Ja.
Das war ja wirklich dann das erste Massenmedium.
Das war das erste Massenmedium. Und das war damals eine Sensation. Also das war, plötzlich hat man fremde Stimmen gehört. Man hat Musik hören können. Die Welt ist ins Wohnzimmer gekommen. Also das ist schon, das war damals schon größere Geschichte.
Aber du hast gerade erzählt, Klaus, Michael kann das sicher auch bestätigen, dass es ja ein teurer Spaß war am Anfang.
Ja. Sowohl von den Gerätschaften her und dann auch die Rundfunkgebühren. Die waren am Anfang auch wahnsinnig hoch. Und es hat natürlich die Folge gehabt, eben, was ich vorhin schon gesagt habe, es gab jede Menge Schwarzhörer. Und dann haben sie es aber schon bald massiv erniedrigt. Am Anfang war die Rundfunkgebühr ein halbes Monatseinkommen von einem Durchschnittsverdiener. Und das war wahnsinnig hoch. Und das ist aber dann dramatisch gesenkt worden. Auf damals dann 2 Reichsmark, nein, Goldmark. Ja.
Und man muss vielleicht auch zu den Radiogeräten noch sagen, dass am Anfang keine Lautsprecher gegeben hat, sondern nur mit Kopfhörer gehört wurde. Und die Geräte dann erst später Lautsprecher gekriegt haben. Ich glaube, das war auch Ende der 20er Jahre, wenn ich es richtig so im Kopf habe. Und dann wurde das natürlich im Wohnzimmer oder so gehört, von allen, die im Wohnzimmer saßen. Also dieses Lagerfeuer. Mhm. Das war ganz am Anfang natürlich nicht da, sondern es kam erst dann dazu, als das Gerät irgendwo hingestellt hat und dann quasi mit der Familie einen schönen Abend haben konnte.
Ja, und wir haben auch ein paar Zeitzeugen mitgebracht, die sich erinnern, wie damals Opern gehört worden sind. Wenn du Lust hast, gehen wir den spielen einmal.
Den spielen wir.
Das Schönste war nämlich das, wenn man mal von dieser Radiosucht befallen war, da ist man keine Nacht mehr ins Bett gekommen. Furchtbar. 12 Uhr, ja gut, 1 Uhr, 2 Uhr ist es geworden. Die Frauen waren schon ganz unwillig, nicht wahr?
Ja, das Schönste waren eigentlich die Opern übertragen. Dadurch haben wir ein ganzes Repertoire von Opernbüchern zusammengekriegt, weil mir gleich, wenn es geheißen hat, im Radio ist halt die und die Oper, nahmen uns sofort das Textbuch gekauft und haben uns hingesetzt, nicht wahr? Und haben mitgelesen und haben dabei die Stimme gehört.
Meistens berührend. Und die Uhr hört man im Hintergrund auch noch ticken. Also das war dann aber schon eine kostbare Zeit.
Ja, und wie das geklungen hat, so eine Oper, haben wir auch mitgebracht. Wenn du willst, dann spürst du.
Aus welchem Jahr ist das?
Das ist auch aus den 20er Jahren.
Fritz Kraus, Hans-Hermann Nissen und Heinrich Rehkemper von der damaligen Münchner Staatsoper.
Aber das war dann die Möglichkeit, Kultur und Bildung auf einmal für alle zu haben. Das war nicht mehr was Elitäres, dass man in eine Oper gehen konnte, dass man Musik hören konnte, dass man Literatur, wie wir gerade eben bei dem Goethe-Gedicht gehört haben, auf einmal war Kultur für alle da.
Man muss auch sagen, dass die Leute sich, also zumindest es gibt Berichte darüber, sich zu Hause schön gemacht haben, sich schön angezogen haben, im Anzug dort gesessen sind, so wie sie sonst in die Oper gegangen sind.
Moin.
Sind sie von Radio, haben sich vor das Radio gesetzt und haben sich die Oper angehört. Ich muss auch sagen, Oper, das war halt München wahrscheinlich, Bayreuth oder so, aber halt nicht die Provinz. Mhm. Da war es plötzlich möglich, auch in der Provinz, soweit es die Ausstrahlung erlaubt hat, Opern zu hören. Also es hat ein Spektrum einfach erweitert, auch für die Menschen, die in der Provinz gelebt haben.
Aber die Vorstellung, dass man sich dann schick gemacht hat und sich vors Radio gesetzt hat, also an unsere Hörer, sie können natürlich sich anziehen, wie sie wollen, wenn sie bei uns bei BR Heimat hören, aber das finde ich schon so herzergreifend, wie wichtig das auf einmal geworden ist, dass sich, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, dieser Vorhang geöffnet hat, diese Welt sich eröffnet hat, was ganz Besonderes. Klaus Weißenbacher und Michael Eberle bei mir zu Gast, mir ratschen über was Wunderbares, über 100 Jahre Radio. Wir haben gerade eben mitgekriegt an Beispielen, an historischen Beispielen, wie viel das den Leuten bedeutet hat, dass der Radio auf einmal in die Welt gekommen ist. Und so ist dann der technische Standard eine Weile geblieben oder hat sich dann in kurzer Zeit viel verändert, wenn innerhalb von 2-3 Jahren von 500 Hörern 1 Million Hörer vor ihren Empfängern gesessen sind.
Ja, die Geräte sind besser geworden, die Empfangsqualität ist besser geworden. Da hat sich schon ganz gewaltig was geändert. Ja. Und auch das Programm hat sich erweitert. Es war ja am Anfang, war es ja wirklich, was wir ja gehört haben, schon etwas getragene Kultur, sagen wir mal. Oder gehobene Kultur. Aber dann ist ganz schnell, sind dann auch lustige Stücke reingekommen oder Volksmusik vor allem hat eine große Rolle gespielt. Theater, Hörspiele sind entstanden, schon ziemlich bald. Sogar Kabarett, also der
aber auch Sport zum Beispiel. Ja, die ersten Sportübertragungen, genau. Fußball Deutschland-Niederlande 1926. Also man möchte es ja nicht glauben, aber ist übertragen worden. Das hat natürlich einen Magneteffekt natürlich auch gehabt für Leute, dass man gesagt hat, okay, jetzt kann ich Fußball spielen im Radio hören.
Ja, oder große Reportagen. Picard sei es ein Stratosphärenflug. Da gab es alles Mögliche. Also das hat die ganz schön entwickelt.
Wie ist das jetzt technisch gegangen? Es war ja gerade ein neues Medium. Und wenn du jetzt gesagt hast, gerade Michael, das gab Fußballübertragungen, es gab ja noch keine Ü-Wegen, nehme ich an. Oder ist da ein Reporter mit dem Gerät hingegangen? Es war ja alles live.
Es war alles live, aber das hat man mit Leitungen gemacht.
Mhm. Toll.
Ja.
Toll.
Das ging gut. Und eben... Das Spannendste waren damals schon auch die Live-Reportagen. Das ist, also Fußball, also gerade Sport oder Autorennen oder sowas, das war Sensation. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zurück, weil wir sind ja jetzt bei BR Heimat. Und wir haben eine Aufnahme mitgebracht, die bereits 1924 im Münchner Sender gespielt worden ist, nämlich den Tölzer Schützenmarsch. Kimbauli, Reiter und Holl, das Trio.
Das hören wir uns jetzt an. Kimbauli allerweil. Großartig, der Kimbauli und der Tölzer Schützenmarsch. Und der Kimbauli, Klaus und Michael, der hat eine ganz wichtige Rolle hier bei uns im Bayerischen Rundfunk.
Der Kimbauli war ja nicht nur ein Musikant, sondern der hat ja auch Lieder gesammelt. Und dann, nach Gründung des Bayerischen Rundfunks vor 75 Jahren, hat der Kimbauli hier zum BR gebracht einen Haufen Volksmusikgruppen. Die haben hier Lieder aufgenommen und die haben dafür gesagt, dass wir ein hervorragendes Volksmusikarchiv haben.
Da verbeugen wir uns vom Kimbauli, sonst wäre vielleicht BR Heimat nicht so schön, wie
ja,
es
der,
ist.
Ja, der hat eine Tradition hat der gelegt, das kann man schon sagen. Ja. Natürlich auch mit Unterstützung vom damaligen Volksmusikleiter, aber also ohne den Kimbauli hätten wir diese Stücke nicht im Archiv, muss man echt sagen.
Weil du ja gerade erzählt hast, und der Kimbauli ist ja eh von Haus Wittelsbach sehr unterstützt worden, der ist dem Königshaus sehr nah gewesen. Weil du gerade gesagt hast, das waren Auftritte auch von den Volksmusikern. Das meiste ist ja zu Beginn der Radiotage live gewesen. Darum hat es ja die Großen, wie hier bei uns im Studiobau, wir sind jetzt im 6. Stock in einem kleinen Studio, aber im Erdgeschoss sind die großen, großen Studioräume. Da ist ja live gesendet worden früher von den alten Studios mit Live-Musik, mit großen Orchestern.
Genau.
Mit Bands oder was auch damals immer gesendet wurde, war live und war
genau,
ohne Fehler.
Die Deutsche Stunde hat ja tatsächlich ein großes Orchester angestellt gehabt. Also die waren, das war das Funkorchester und verschiedene kleine Besetzungen, je nachdem, was die braucht haben. Und das war natürlich live dann, ja. Und es ist dann erst, also das Tonband, also die Plattenaufnahmen waren sehr mühsam, die man da gemacht hat, weil mehr als 4 Minuten hat man auf so ein Stück nicht drauf, also hat man nicht draufgekriegt. Und jetzt, wenn man da ganze Serenade oder Hörspiel oder sowas spielt und aufnehmen möchte, da ist der Techniker, den durchkommen mit dauernd wechseln. Nach 4 Minuten hat er dauernd wechseln müssen. Und dann hat er immer vorher die nächste Platte schon vorher angespielt, dass er dann später, wenn das wiederholt worden ist, dass dieser an der richtigen Stelle wieder eingesetzt hat. Es war eine ganz spaßige Angelegenheit.
Und präzise hat man sein müssen.
Ja, ja.
Man hat ja gewusst, und alle hören zu.
Ja, und es ging bis in die 40er Jahre. Anfang der 40er Jahre hat man dann das Tonband erfunden. Also das Magnettonband. Und dann war natürlich, das war dann auch ein großer Fortschritt, klar. Weil das war halt, also da haben wir da längere Möglichkeit gehabt, dass man Sachen konserviert.
Aber Radio ist eigentlich schon so das Spiegelbild der technischen Entwicklung gewesen.
Ja.
Wie schnell das dann gegangen ist.
Ja, aber nur mal auf die Live-Sendungen zurückzukommen. Früher war alles live und es ging auch lang, also bis in unserer Zeit rein. Also ich weiß noch, wie wir angefangen haben, hier im BR, da gab es noch überwiegend, ist da vieles live gesendet worden. Und manche der schönsten Sendungen und schönsten Aufnahmen sind halt nicht aufgenommen worden. Muss man auch sagen. Aber auf der anderen Seite, es ist genügend, unser Archiv ist bestückt mit Perlen.
Gott sei Dank. Und ihr beide, da reden wir in der zweiten Stunde drüber, ihr wart ja auch maßgeblich an dieser Perlensammlung beteiligt, wobei das ja auch dieses Faszinierende ist am Radio, es ist versendet und dann ist es weg.
Ja, das war immer der Spruch von den Moderatoren, ja, das versendet sich.
Wenn man einen Hund neu braucht. Ja. Das war immer der leichte Trost, das versendet sich. Michael, du hast ja auch noch einen Schmankerl hier mitgebracht. Otto Willner über die Kasperlzeit, was hat es damit auf sich?
Ja, ich glaube, da weißt du auch mehr Klaus als ich. Ich habe das nämlich bloß geschnitten. Insofern weiß jetzt ich im Moment gar nicht so ganz genau, um was da geht.
Das war einfach auch eine Spielart im Radio, war eben das Lustige. Und der Otto Willner, das war der sogenannte Funkkasperl, der war hier angestellt und hat sein, ich weiß nicht, wie viele Auftritte der gehabt hat in der Woche, aber der hat einen Funkkasperl gespielt. Und da haben wir einen Ton mitgebracht, leider, also keinen Originalen, aber er erinnert sich dann später an die Zeit. Und er erzählt ein bisschen was dazu.
Kinder, seid ihr da? Ja, was ist denn das? Kinder, habt ihr Geld? Ah, na schreit fest, hurra, hurra. Ja, Kinder, das war eine Zeit, gell? Erinnern sich an euren Kasperl. Jetzt, war das schön, gell? Wenn der Teufel gekommen ist. Sag ich, wer bist denn du? Jag mal, das ist der Kaminkehrer, nicht mal. Ich bin der Teufel aus der Hölle. Kinder, aber das war schön, diese Kasperlzeit kann ich nie vergessen.
Und wenn ich heute dran denke, an die Zeit, es war nicht leicht, sich so durchzusetzen. Es war auch nicht leicht, alles herauszubringen. Man ist oft weggegangen vom Mikrofon und hat gesagt, hast du jetzt die Leute gefallen oder hast du die Leute nicht gefallen, nicht wahr? Hast du die Leute nicht gefallen, hast du es? Das war nicht so einfach. Aber wenn ich noch erfahren habe, wenn sie mich angesprochen haben auf der Reihe, oder geht's dir, machst du wieder gut? Ja, mein, bist du ein dänischer Kerl, haben sie gesagt. Ja, was ist denn das? Und so habe ich noch die Quittung auf der Straße gekriegt, dass ich es doch recht gemacht habe. Es war schwer, aber schön. Eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde.
Der Funkkasperl, die Rolle ist heutzutage nicht mehr besetzt. Oder haben wir noch einen Funkkasperl?
Unfreiwillig vielleicht auch schon.
Aber genau das hat er damals angefangen. Es waren ja auch dann harte Zeiten vor 100 Jahren. Der Erste Weltkrieg war vorbei, den Zweiten Weltkrieg hat es hineingeführt über die Rolle. Dann vom Radio reden wir auch gleich noch. Aber da hat man den Leuten auch Freude ins Haus gebracht, ja, mit dem Funkkasperl, mit Kabarettstückel, mit lustiger Musik, mit schöner Musik, mit Volksmusik, mit Opernmusik, mit schlagend, was damals noch war, mit Revue-Ausschnitten. Radio hat einfach Freude gebracht und ich hoffe, wir machen das ja heute auch noch so. Und was ganz wichtig war, man hat ja Bilder im Kopf entstehen lassen müssen. Also in meinem Kasperl-Programm ohne Kasperlfiguren oder ein Opernprogramm ohne die Sängerinnen und Sänger zu sehen, da muss schon ganz viel im Kopf entstehen.
Genau, die Stimmen, die haben halt diese Bilder erzeugt und das ist ja heute noch faszinierend am Radio. Das Radio ist Kopfkino. Das ist für mich ist, also man ist intensiver dabei als beim Fernsehen.
Ja, das ist ja wie beim Lesen, dass man dann seine eigenen Bilder im Kopf hat, was einem Bilder nichts gegen das Fernsehen. Ich habe immer schon als Kind ferngesehen. Aber diese Bilder, die im Kopf entstehen, dass die Fantasie so angeregt ist, wenn ihr daheim dann eben schon in die 60er-Jahre gesessen seid mit euren Transistorradios und habt Musik gehört oder irgendwas erfahren oder irgendwelche Reisereportagen gehört.
Ich denke auch sowas wie zum Beispiel Fußballreportagen beispielsweise, die ja heute immer noch spannend sind. Wenn ich zum Beispiel ein Fußballspiel im Fernsehen anschaue und den Kommentator, den brauche ich da nicht. Aber wenn ich im Hörfunk bei BR24 Live-Reportage höre und mir das Spiel dann vorstelle, wie die spielen, was die sagen und wie schnell die Reporter das auch umsetzen, die Bilder, ob die bestimmen oder nicht, weiß ich nicht, kann es ja nicht überprüfen. Aber es entsteht bei mir im Kopf einfach ein Film. Ich sehe dieses Spiel so, wie ich es sehe mit meiner Fantasie. Und jeder sieht es wahrscheinlich genau so, wie er es in seiner Fantasie sieht. Und es ist unglaublich spannend. Und ich habe immer gesagt, der O-Ton im Radio, das ist quasi das Bild oder das Video, quasi das ich mir selber vorstellen muss.
Das ist eigentlich was Hochinteressantes auch.
Ja, aber deswegen ist es auch viel spannender letztendlich, weil es wird uns in der heutigen Zeit, für mein Gefühl, viel zu viel an Fantasie abgenommen durch das, was sich andere Leute an Bildern denken. Und wir schauen diese Bilder an. Übernehmen sie natürlich auch. Und alle sehen die gleichen Bilder. Wir haben früher, auch beim Lesen zum Beispiel, ist ja früher, glaube ich, auch viel mehr gelesen worden von Kindern. Man hat sich diese Welt ganz anders irgendwie erschlossen, meines Erachtens. Ich fand es immer spannend. Und Hörfunk gehört dafür mich absolut dazu.
Ja, dass man sich einfach vorgestellt hat, wie Old Shatterhand ausgesehen hat und nicht, wie es einem dann im Kino präsentiert
oder wie der Moderator ausgesehen hat. Und wenn man dann in der Fernsehzeitung gesehen hat oder in der Hörfunkzeitung oder wie auch immer, man sagt, oh, so schaut der aus, und den haben wir ganz anders vorgestellt. Aber ganz interessant, finde ich.
Man hat immer gedacht, die Leute vom Radio sind schöner, gell?
Ja, aber deswegen sind sie so schön im Radio.
Ja. Aber das ist, was du gerade sagst, Michael, das ist einfach die Fantasie, die im Kopf entsteht. Und ich glaube, das war auch eine faszinierende Radiozeit, wo man über viele Dinge gehört hat, die man sonst nie wahrnehmen konnte. Dass zum Beispiel auch ein Nobelpreisträger oder ein späterer Nobelpreisträger im Radio ist und einem so nah ist. Ja. Dann ist diese Distanz gar nicht mehr da gewesen.
Genau, also die Tatsache, dass eben der Thomas Mann, also der war damals, glaube ich, schon Nobelpreisträger, dass man den hören kann, dass man den in ganz Bayern, sage ich mal, hören kann, das war schon fantastisch. Und da haben wir die Stimme mitgebracht, das ist auch nochmal von 1932, wie den damals die Bayerische Rundfunk GmbH, hat die Deutsche Stunde dann geheißen, lobt. Das ist, den kannst du mal schnell ausspulen.
Den spulen wir. Ja.
Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre und Freude, die erste Münchner Autorenstunde, die der Rundfunk anlässlich des Goethe-Jahres veranstaltet, mit einem Vorspruch zu versehen. Eine Ehre in Hinsicht auf die Namen, die schon heute und gerade heute auf dem Programm stehen. Und eine Freude, weil ich den Entschluss des Münchner Rundfunks von Herzen begrüße, diese Gedenkfeier, die unmittelbar einem großen Dichter, unserem Größten, gilt, auf lebendige Dichtung und auf Münchner Dichtung im Besonderen zu übertragen.
Thomas Mann 1932, das war aber dann schon ein Erlebnis. Auch für die, für das Radio selber, dass es so geadelt worden ist.
Genau. Und leider Gottes, dann ein Jahr später ging es dahin.
Über die Rolle des Radios im Nationalsozialismus sprechen wir gleich weiter. Michael Eberle und Klaus Weißenbach bei mir zu Gast. 100 Jahre Radio ist heute unser wunderbares Thema. Schnell ist es gegangen mit der technischen Entwicklung, haben wir gerade festgestellt, Michael Eberle und Klaus Weißenbach, wie auf einmal so von den ersten paar Hörern ein Massenmedium draus geworden ist und es für die Leute selbstverständlich geworden ist, dass da irgendwo, die sie es leisten konnten, dass da ein Radio steht und dass man da was hört, dass man da Literatur hört, Musik hört, Politisches, Sport Und dann ging es relativ schnell, 10 Jahre nach der Erfindung des Radios oder nach den ersten Sendungen, begann dann der Nationalsozialismus und dann ist dieses Medium über den Volksempfänger auch instrumentalisiert und missbraucht worden.
Und da muss man vielleicht sagen, dass es erst zum richtigen Massenmedium geworden ist, als dieser Volksempfänger durch die Nazis so billig gemacht wurde, dass er wirklich in jedem Haushalt dann stattfinden konnte. Also da war es wirklich dann das Massenmedium, das in jedem Haushalt sein musste, damit halt die Propaganda versendet werden konnte oder ankommen konnte.
Die Nazis hat die Industrie gezwungen, eben diesen Volksempfänger sehr billig herzustellen, weil die haben gemerkt, das ist ein Massenbeeinflussungsmittel, das werden wir gleich hören. Und dafür, eben wie es der Michael gesagt hat, haben die dafür gesorgt, dass in jedem Haushalt eben Radio steht.
Das Radio und als Überbegriff war ja damals so eine Art kritische Instanz. Was die gesagt haben, hat gestimmt. Und dann ist eben das Gefährliche passiert, dass dann der Reichspropagandaminister dann seine, was auch immer, Thesen verbreitet hat. Und da wurde es dann noch gefährlicher.
Ja. Und die Nazis haben dann ganz, also gleich nach ihrer Machtübernahme, haben die Einfluss genommen auf den Rundfunk in ganz Deutschland. Und die haben Sender für Sender haben die übernommen. Also da sind die Leute entlassen worden und sind ausgetauscht worden. Parteimitglieder sind da reingekommen und die haben natürlich, klar, die waren auf Linie. Und wir haben eine Szene mitgebracht, also beziehungsweise zwei. Zum einen, wie der Goebbels 1934 war das, Anfang 34 das Funkhaus betritt. Das ist eine sehr emotionale Reportage, mal vorsichtig ausgedrückt. Da merkt man auch, wie groß der Jubel damals war. Und dann danach erzählt der Goebbels was über das Radio selber, warum sie die Wahlen gewonnen haben.
Ja, also das, was das für Gründe gehabt hat. Muss man ganz genau hinhören, wie dann alles begonnen hat, was nie hätte sein sollen.
Nun schreitet Herr Reichsminister Dr. Goebbels auf das Portal des Funkhauses zu. Herr Reichsminister wird begrüßt vom Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Auch Herr Staatsminister Esser hat jetzt die Herren begrüßt. Nun treten Sie, begleitet von SA und SS, ins Funkhaus ein. Schreiten durch das Spalier der SS, das im Funkhaus aufgestellt ist, in den festlich mit grün geschmückten Senderaum, von dessen Orgelempore herunter groß die Hakenkreuzfahne leuchtet.
Ja, da kriegt man gleich Gänsehaut, wenn man das hört.
Gut, so geht's rechts.
Ja.
Ja. Und leider noch, nachdem er drin war, hat er dann Rede gehalten.
Der Rundfunk ist das Modernste. Und ich darf wohl auch sagen, das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel. Wenn wir am 5. März diesen grandiosen Sieg für uns zu buchen vermochten, so glaube ich, wird man bei einer Abwägung dessen, wem dieser Sieg zuzuschreiben wäre, zu dem Ergebnis kommen, 60, 70, vielleicht auch 80% dieses Sieges haben wir dem Deutschen Rundfunk zu verdanken.
Ja, jetzt reicht's aber
wirklich. Jetzt reicht's wirklich. Genau. Man kann auch schwer was dazu sagen, weil da stockt einem wirklich der Atem und man bekommt Gänsehaut jetzt rückblickend, wenn man weiß, wie das vor 90 Jahren angefangen hat, dass Radio missbraucht worden ist für Propagandazwecke der Nationalsozialisten.
Und damit haben wir die Social Medias in der heutigen Zeit, die das letztendlich so erfüllen, dass die eigene Blase mit dem versorgt wird, was sie braucht. Und also insofern haben wir heute auch ein ähnliches Problem, ein bisschen anders gelagert.
Und sollte genauso achtsam sein, wie man vielleicht damals
auch
nicht sein durfte. Es war ja auch dann verboten, andere Sender zu hören, was für unsere Generation selbstverständlich war, wenn man an diesen riesigen Radiogeräten von unseren Großeltern rumgeradelt haben und dort stetig gestanden sind, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass es die gibt. Da hat man gewusst, das ist die ganze Welt. Aber die Welt damals im Nationalsozialismus, die war dann sehr einseitig. Es durfte nur der Volksempfänger da sein und wer Feindsender gehört hatte, dem kam das gleich einem Todesurteil gleich. Also das war eine schreckliche Situation. Radio war nur noch einseitig.
Ja, und nicht nur Radio, sondern auch überhaupt die ganze Kultur. Da haben wir einen weiteren O-Ton mitgebracht vom Oskar Maria Graf, allerdings aus der Zeit später, aus den Anfang der 60er Jahre, wie er aber sein Aufruf »Verbrennt mich« spricht. Der Graf ist ja während der Bürgerverbrennung ist er ja nicht berücksichtigt worden, in Anführungszeichen. Mhm. Und er ist sogar, weil er eben ein Bayer war und der Hitler wohl ein paar Bücher von ihm gelesen hat und die ihm gefallen haben, aber einen Graf so nicht gekannt hat. Oder hat ihn gekannt, aber irgendwie ist der Graf nicht auf die Liste der verbotenen Schriftsteller gekommen. Und da hat er ein paar Worte dazu verloren. Er hat einen Artikel verfasst und, oder einen Brief vielmehr und den liest er jetzt vor. Das ist sehr beeindruckend.
Wie fast alle linksgerichteten, entschieden sozialistischen Geistigen in Deutschland habe auch ich etliche Segnungen des neuen Regimes zu spüren bekommen. Während meiner zufälligen Abwesenheit aus München erschien die Polizei in meiner dortigen Wohnung, um mich zu verhaften. Sie beschlagnahmte einen großen Teil unwiederbringlicher Manuskripte, mühsam zusammengetragenes Quellenstudienmaterial, meine sämtlichen Geschäftspapiere und einen großen Teil meiner Bücher. Das alles harrt nun der wahrscheinlichen Verbrennung. Ich habe also mein Heim, meine Arbeit und was vielleicht am schlimmsten ist, die heimatliche Erde verlassen müssen, um dem Konzentrationslager zu entgehen. Die schönste Überraschung aber ist mir erst jetzt zuteil geworden. Laut Berliner Börsenkurier stehe ich auf der weißen Autorenliste des neuen Deutschlands und alle meine Bücher, mit Ausnahme meines Hauptwerks »Wir sind Gefangene«, werden empfohlen. Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des neuen deutschen Geistes zu sein. Vergebens frage ich mich, womit ich diese Schmach verdient habe. Das Dritte Reich hat fast das ganze deutsche Schrifttum von Bedeutung ausgestoßen, hat sich losgesagt von der wirklichen deutschen Dichtung, hat die größte Zahl ihrer wesentlichsten Schriftsteller ins Exil gejagt und das Erscheinen ihrer Werke in Deutschland unmöglich gemacht. Die Ahnungslosigkeit einiger wichtigtuerischer Konjunkturschreiber und der hemmungslose Vandalismus der augenblicklich herrschenden Gewalthaber versuchen, all das, was von unserer Dichtung und Kunst Weltgeltung hat, auszurotten und den Begriff Deutsch durch engstirnigen Nationalismus zu ersetzen. Ein Nationalismus, auf dessen Eingebung selbst die geringste freiheitliche Regung unterdrückt wird, ein Nationalismus, auf dessen Befehl alle meine aufrechten sozialistischen Freunde verfolgt, eingekerkert, gefoltert, ermordet oder aus Verzweiflung in den Freitod getrieben werden. Und die Vertreter dieses barbarischen Nationalismus, der mit Deutschsein nichts, aber auch rein gar nichts zu tun hat, unterstehen sich, mich als einen ihrer Geistigen zu beanspruchen, mich auf ihre sogenannte weiße Liste zu setzen, die vor dem Weltgewissen nur eine schwarze Liste sein kann. Diese Unehre habe ich nicht verdient. Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen. Verbrennt die Werke des deutschen Geistes. Er selber wird unauslöschlich sein wie eure Schmach. Oskar Maria Graf.
Ein historisches Dokument aus unserem Archiv, das Klaus Weißenbach und Michael Leberle mitgebracht haben. Oskar Maria Graf, wie er eigentlich den Aufruf gestartet hat, dann verbrennt mich auch. Ich möchte auch in dieser Riege der verbrannten und der verbannten Dichter sein. Über Radio als missbrauchtes Massenmedium haben wir jetzt gerade gesprochen und in der zweiten Stunde begeben wir uns dann in die Zeit nach dem Krieg.
Da fangen wir dann mit Radio Munich an. Mhm. Kurz vor dem Bayerischen Rundfunk.
Und sprechen auch über die goldenen Zeiten, auch hier im Bayerischen Rundfunk, wie dann so vieles begonnen hat, wo wir sogar noch einiges mitbekommen haben. Da erschrickt man gleich selber, wenn man 40 Jahre zurückblicken kann. Ihr 40 Jahre Archiv und ich auch 40 Jahre Bayerischer Rundfunk. Und das waren ja auch noch ganz ungewöhnliche Zeiten. Wir sind ja alle drei mit Tonbändern hier noch groß geworden und das war so ein Teil von unserem Beruf und von unserem Alltag.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zu goldenen Radiostunden. 2 Stunden ratschen wir heute über 100 Jahre Radio. Klaus Weißenbach und Michael Eberle von unserer Abteilung. Jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt. Also das Archiv von unserem Archiv sind bei mir zu Gast und wir erinnern uns mit großartigen O-Tönen an 100 Jahre Radio. Anfangs haben wir in der ersten Stunde gehört, waren es nur ein paar wenige Hörer und bald ist Radio zum Massenmedium geworden und war Musiksender. Politisches hat nicht stattfinden sollen, aber in Zeiten des Nationalsozialismus war es Radio das Propaganda-Instrument. Nach den dunklen Stunden des Radios hat es nach dem Zweiten Weltkrieg einen Neuanfang gegeben. Und was da alles im Radio war, das hören wir dann in dieser zweiten Stunde von unserem Ratsch. Alles bringen wir leider nicht unter. Aber vielleicht schwelgen Sie mit uns mit in Erinnerungen an Radiozeiten, wie Sie es als Kind erlebt haben, wie Sie es heute erlebt haben. Und wir freuen uns alle drei, dass Sie bei uns jetzt da sind und Radio hören. Das ist nämlich was ganz Schönes. Ihr habt ja einige Schätze, Klaus Weißenbach, Michael Eberle, aus unserem Archiv mitgebracht und erzählt uns nachher noch, wie großartig und einzigartig unser Archiv ist. Aber jetzt haben wir gerade gesagt, jetzt gehen wir historisch weiter.
Genau, in die Zeit nach 1945 und da gab es ja dann in München Radio München. Das war der Sender der amerikanischen Militärregierung. Und das lief so ab, dass deutsche Mitarbeiter Rundfunk gemacht haben und die Amerikaner haben kontrolliert. Hat man jedes Manuskript vorher abgeben müssen, abzeichnen lassen müssen, vor allem die politischen Nachrichten. Aber das war halt die sogenannte Re-Education. Dem deutschen Volk hat Demokratie beigebracht werden müssen. Und das ging viel übers Radioprogramm. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, wie Radio Munich, gestartet ist, und zwar schon am 31. Mai 1945, also unmittelbar nach Kriegsende. Und da hätten wir einen schönen O-Ton von der ersten Durchsage.
This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.
Hier ist Radio München, ein Sender der Militärregierung. Wir senden auf Wellenlänge 405 Meter, 740 Kilohertz. Es wird von der Militärregierung darauf hingewiesen, dass die Sendestation Radio München täglich um 19.30 Uhr und um 21 Uhr alle wichtigen Mitteilungen der Militärregierung und der Stadtverwaltung bekannt gibt. Stellen Sie zu den angegebenen Zeiten Ihren Apparat ein, damit Sie ständig alle neuen Nachrichten erhalten. Die Militärregierung weist nochmals darauf hin, dass von 19 Uhr bis 6 Uhr alle Zivilisten, gleich welcher Nationalität, sich in ihren Wohnungen oder Unterkünften aufzuhalten haben. Wir senden jetzt Musik.
Und die Musik war dann auch englischsprachig. Und da hat eine neue Zeitrechnung gerade begonnen. Auch wieder als Medium gebraucht, um die Bevölkerung zu sagen, wann wichtige Informationen kommen, was ja in der Nachkriegszeit sehr wichtig war.
Ja, doch. Also von Durchsagen vom Roten Kreuz nach Vermissten, es kam alles Mögliche. Und natürlich aber auch vor allem die Musik, die amerikanische Musik. Das war ja auch wieder so ein ganz großes Erlebnis, dass man endlich einmal die Musik hat hören dürfen, die von den Nazis verboten war. Ja. Und da gab es eine sehr erfolgreiche Sendung, da hören wir auch schnell mal rein. Das ist die erste Hitparade gewesen nach dem Krieg.
Das war 1945 gleich. Also nach Kriegsende gleich im November, ist schon längst gesendet worden.
Am 18. November 1945 brachte Radio München zum ersten Mal eine Sendung, die besondere Beliebtheit errang.
Die 10 der Woche.
Give me land, lots let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in.
Das Lied hat ja auch gepasst, Don't fence me in, zäun mich nicht ein, sperr mich nicht ein. Also es war eine ganz neue Freiheit gleich nach Kriegsende.
Genau.
Auch eine Meinungsfreiheit wieder.
Ja, und das Kabarett hat auch wieder seine Blüten erlebt. Da hätten wir eine wunderbare Aufnahme, nämlich ein ganz seltenes Stück von Karl Valentin 1946. Den müssen wir uns unbedingt anhören.
Karl Valentin, der eigentlich das sein sollte, was ihr gerade seid, er sollte Studiogast im Radio sein. Ihr wart pünktlich da, Michael und Klaus. Und der Karl Valentin hat es ganz anders gemacht, wie wir gleich hören werden.
Karl Valentin dort, wer hier?
Herr Valentin, machen Sie keine Witze, was ist denn los? Sie sind noch zu Hause? Die Sendung hat bereits begonnen, die Hörer von ganz Deutschland warten schon nervös auf Sie und Sie sind noch zu Hause?
Komm gleich, die Herren sollen einstweilen in Deutschland Platz nehmen.
Machen Sie keine blöden Witz, kommen Sie sofort ins Funkhaus, alles wartet auf Sie.
Der Hausmeister auch?
Ach, der Hausmeister, wir im Senderaum warten, Millionen von Hörern warten auf Sie.
Bei den Millionen von Herren kann doch auch ein Hausmeister dabei sein.
Da können viele Hausmeister dabei sein.
Der vom Rundfunk auch?
Das weiß ich doch nicht.
Aber Sie telefonieren doch vom Rundfunkhaus aus, vom Rundfunkhaus aus, ja, gibt's das auch. Vom Rundfunkhaus aus. Dann müssen Sie doch wissen, ob Ihr Hausmeister horcht.
Jetzt lassen Sie mich doch endlich in Ruhe mit diesem blöden Hausmeister.
Das sag ich Ihnen.
Nein, das sagen Sie ihm bitte nicht. Unser Hausmeister ist nicht blöd.
Sie haben es ja gerade gesagt.
Ach, ich habe es nur in Eile gesagt, weil Sie immer vom Hausmeister sprechen, statt dass Sie sich in ein Auto setzen und ins Rundfunkhaus kommen.
Wann?
Jetzt.
Später, meinen Sie?
Nein, jetzt.
Jetzt? Ja, jetzt war er sofort.
Naja, Sie sollen doch sofort kommen.
Nicht jetzt.
Ja, jetzt.
Ja, soll ich jetzt und sofort zur gleichen Zeit kommen?
Ach, das ist ja zum Kotzen.
So, ja, vielleicht haben Sie was Unrechts gegessen.
Herr Valentin, ich meine, das ist zum Verzweifeln mit Ihnen.
So, zuerst kotzen Sie und dann verzweifeln Sie. Sie sind eigentlich sehr vielseitig.
Wenn Sie nicht sofort ins Funkhaus kommen, müssen wir die begonnene Sendung unterbrechen.
Ja, was sagen Sie eigentlich zu dieser Atomenergie?
Das ist doch die Höhe. Ich bin in höchster Aufregung und da fragen Sie mich nach der Atomenergie. Mit Ihnen wird man einfach nicht fertig. Ich schicke Ihnen sofort ein Auto in die Wohnung.
Um Gottes Willen, unsere Möbeln. Das Auto soll lieber vor meinem Haus drunter warten.
Warten auch noch unmöglich. Sie müssen schon vor Ihrem Haus bereitstehen, wenn das Auto kommt.
Das Haus gehört ja nicht mir. Ich wohne nur drin.
Das ist doch egal.
Nein, das ist nicht egal. Wenn das Haus mir gehören darf, dann würde ich zu meinem Hausmeister sagen, er soll vor mein Haus warten, bis das Auto kommt. Aber der hätte gewiss um die Zeit keine Zeit, weil der sicher am Radio horchen darf, dass er mich hört.
Ja, das ist doch heute der Fall, dass er Sie hört.
Wieso? Ich bin ja noch gar nicht drin im Rundfunk.
Das weiß ich ja, deswegen schicke ich Ihnen doch den Hausmeister. Das Auto wollte ich sagen. Ach, ich bin auch schon halb verrückt.
Das sagen Sie mir, das müssen Sie einem sagen, der wo das noch nicht weiß.
Hallo, bitte, Herr Sauer, bestellen Sie halt in Gottes Namen sofort eine Taxe für Herrn Valentin.
Ja, ich werde schon besorgen.
Also, Herr Valentin, das Auto wird besorgt. Und bis Sie kommen, werde ich halt schauen, dass wir irgendwie ein Programm machen. Ich lasse halt ein paar Schallplatten spielen.
Ja, tun Sie das. Viele Herren und Ihr Hausmeister, die werden Sie darauf freuen.
Gut, auf Wiederhören.
Danke, gleichfalls.
Karl Valentin, einzigartig in der Aufnahme von 1946, habe ich noch nie gehört, auch aus den tiefsten Tiefen unseres großartigen Archivs, haben es Klaus Weißenbach und Michael Eberle mitgebracht. 100 Jahre Radio, das war wirklich eine besondere Zeit, von der wir gehört haben, und Radio ist immer noch eine besondere Zeit, wie du vorhin gesagt hast, Michael, es entstehen einfach Bilder im Kopf. Der Karl Valentin ist auch eines, dieses Schmankerl, das es nur bei uns im Bayerischen Rundfunk, in unseren, im euren, jetzt ist mir wieder eingefallen, Sonderprojekt und Recherche. So.
Also damals nur im Schallarchiv.
Ja, eben. So hat es bei uns immer geheißen. Gehst schnell ins Schallarchiv, und wir haben ja gerade gesagt, wir kennen ja nur die Tonbänderzeiten,
ja,
wo man schnell rennen musste, die Karteikarten raussuchen musste, der Tondantel gekriegt hat, wieder hochgerannt ist, und der Technikerin hat es dann einfach draufgeklickt.
Genau. Und in so einem großen Tonbändel, da war eben diese Valentin-Aufnahme drin. Und das war eigentlich das war eine komplette Sendung, es dreht sich um Karl Valentin. Die hat der Kurt Wilhelm, der ja später einen Brandner Kasper inszeniert hat und die Brummelgeschichten geschrieben hat und so weiter. Der hat mit dem Valentin nach dem Krieg Sendungen gemacht. Und da sind noch ganz weniges da erhalten. Und in einem so einem großen Riemen, sagen wir, da hat sich eben diese auch noch mal versteckt. Und jetzt hat ganz lang gedauert, dass wir die mal rausgetaucht haben.
Und diesen Schatz gehoben.
Diesen Schatz gehoben. Inzwischen haben wir ihn in die Audiothek gestellt sogar. Kann man zu jeder Zeit nachhören. Und der BR Retro in der Audiothek.
BR Retro habt ja auch ihr sozusagen mit erfunden. Das ist ja für mich auch immer eine Schatzkiste, ist in der BR Mediathek zu finden. Und dann ist immer ganz unten drin sind so Retro-Geschichten, so alte Schlittenfahrten oder am Viktualienmarkt früher. Also Filmaufnahmen und auch Hörfunkaufnahmen.
Genau, die Filmaufnahmen, mit denen haben wir angefangen. Und jetzt inzwischen gibt es auch in der Audiothek eben BR Retro Audio. Und da gehört eben diese Valentin-Aufnahme, der Anruf heißt da, gehört da mit dazu.
Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, wie sich's weiterentwickelt hat. Also Radio Munich war dann gleich 1945, im Mai war Kriegsende, kurz genau. Danach ist wieder gesendet worden, um auch die Bevölkerung zu informieren, was wichtig ist, wie ihr gerade erzählt habt, Rotes Kreuz, Vermisstenmeldungen, aber auch allgemeine Informationen, wie das Leben jetzt wieder weitergehen sollte.
Genau, und am 25. Januar 1949, da ging dann der Radio München in deutsche Hände über und der Bayerische Rundfunk ist gegründet worden.
Und da habt ihr, glaube ich, auch einen O-Ton mitgebracht.
Genau, und zwar von ein bisschen später, das war vom Mai. Das war ein Riesenevent im Radio, nämlich aus dem Landtag, eine Übertragung einer Live-Debatte zum Grundgesetz. Die hat 20 Stunden gedauert und der BR hat damals 20 Stunden lang live übertragen. Und da hören wir uns jetzt den Schluss an, weil Bayern hat ja schon immer eine Sonderrolle gehabt, heute auch noch. Und Bayern hat als damals noch nicht Bundesland, aber das hat das Grundgesetz abgelehnt.
Aber das ist 20 Stunden live übertragen worden im Radio, da kam keine Musik, nichts, da kam einfach nur diese...
Die Landtagsdebatte.
Sehr spannend, hören wir rein. Also nicht 20 Stunden, sondern 1 Minute 31 ist dieser O-Ton lang.
Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Ergebnis der Abstimmung ist folgendes. Es haben 174 Abgeordneten abgestimmt. Davon stimmten 64 mit Ja, 101 mit Nein und 9 mit Enthalte mich. Ich habe jetzt Folgendes festzustellen. Das Grundgesetz in der vorliegenden Fassung hat nicht die Zustimmung des Bayerischen Landtags gefunden. Ich bitte diese Zwischenrufe zu unterlassen.
Aber der
zurückgewiesen, das hat das Haus deutlich genug gehört. Bitte doch keine Aufregung zu
verbreiten. Ja. Da hat es ganz schick gescheppert. Also ich bitte hier um Zwischenrufe, Michael Eberle, Klaas Eismar. Das war spannend.
Da ging es turbulent zu, ja, das stimmt. Und obwohl natürlich kurze Zeit später hat Bayern natürlich dem Grundgesetz zugestimmt, trotz allem.
So wie es jetzt sind, die Bayern, wenn es um die Politik geht. Zwar dagegen, aber man weiß ja, dass die anderen dann dafür sind, dann ist man auch mit dabei.
Ja. Unglaublich, 20 Stunden durchsenden. Aber das war ja, was immer noch ist, gut, jetzt ist irgendwann mal das Internet gekommen, Radio war einfach immer aktueller als die Zeitung. Wir senden halt live, während andere natürlich noch auf den Druck angewiesen sind. Das Internet hat jetzt alles verändert, aber Radio war einfach immer am schnellsten. Ja. Und das ist ja heute noch gern.
Radio ist sehr schnell, nach wie vor noch. Und ich finde auch, klar, das Internet hat natürlich auch vieles verändert. Aber fundierte Nachrichten funktionieren im Radio immer noch am schnellsten, finde ich.
Da sage ich jetzt nichts mehr dazu. Genau. Wir sind Radiobegeisterte und unsere Hörer hören uns jetzt gerade übers Radio oder vielleicht auch über digitales Kabel, über ein Fernsehgerät. Aber Radio ist einfach seit 100 Jahren was ganz Besonderes und Interessantes. Und dann kam sogar noch, da fing dann das Wirtschaftswunder an, eigentlich eher in den 50er Jahren. Aber die Werbung, die war ja dann auch Ende der 40er Jahre schon bei uns im Bayerischen Rundfunk.
Genau. Ab 1949 gab es den Bayerischen Werbefunk und die haben dann angefangen mit kleinen Werbespots. Da hören wir jetzt auch mal an.
Hier ist der Bayerische Werbefunk. Kaffeeersatz? Das Wort erinnert Sie an vergangene Zeiten, als alles nur noch aus Ersatz bestand. Die Ersatzzeiten sind vorbei. Aber den echten Kaffee ersetzt für jeden, dem echter Kaffee vom Geldbeutel oder vom Arzt verboten ist. Diedels Kaffee-Ersatzmischung. Es ist ein wirklicher Ersatz für Kaffee und doch nicht aus Ersatzstoffen hergestellt, sondern aus edelsten und besten Naturprodukten. Liebe Hausfrau, verlangen Sie deshalb bei Ihrem Kaufmann nicht einfach Kaffeeersatz, sondern Diedels Kornbraun. Das gesunde und gute Getränk für Jung und Alt.
Also Radio war dann auch Werbefläche. Fing das überhaupt erst in den 40er Jahren an oder gab es Werbesendungen schon früher? Ich glaube, so von den 20er Jahren gesprochen, da war ja auch Musiksendungen sozusagen schon gesponsert, bevor es das Wort gegeben hat.
Ja, es gab bereits in den Ende der 20er Jahre und dann in den 30er Jahren gab es dann die ersten Werbespots schon. Da war zum Beispiel, gibt es einen Nivea-Werbespot aus den 30er Jahren, den spricht die Elli Heuss Knapp, also die Frau vom späteren Bundespräsidenten. Ja, also Werbung gab es schon lange. Allerdings im Bayerischen Rundfunk hat es dann 1949 angefangen.
Aber man hört jetzt auch, wie die Qualität viel, viel, viel besser geworden ist im Vergleich zu den 40er Jahren oder Anfang 40er Jahre zu Ende 40er Jahre. Die technische Qualität war ja schon bedeutend besser.
Ja, also es war am Anfang was, also nach 1945 gab es eben schon die großen Tonbandmaschinen, die waren ein riesengroßer Fortschritt. Die Technik, die Schneidetechnik und so weiter hat sich alles verändert. Allerdings war das Problem unmittelbar nach dem Krieg, es gab wenig Bandmaterial. Man hat eine Tonband 100-mal gespielt, also bis es ausgefranst ist, weil eben so wenig Tonbandmaterial da war. Hat sich aber dann Ende der 40er Jahre auch dann geändert, da gab es dann ausreichend.
Wir haben ja alle hier ganz jung angefangen und sind dann jung geblieben, hoffe ich. Ich kann mich erinnern, als ich als Studentin in der Nachrichtenaufnahme hier im Bayerischen Rundfunk aushelfen durfte, haben die Damen mir erzählt, wir haben uns früher aus die alten Tonbandel haben wir uns Abendtaschal gehäkelt. Also die Tonbänder sind wirklich immer noch einmal recycelt geworden. Also ganz modern, sehr nachhaltig waren unsere Tonbänder. Ja. Und da hat man auch gelernt, wie lang zum Beispiel ein Ä sein kann. Das war locker mal ein Meter Tonband. Also es war schon faszinierend. Mit dem Tonband hat man schon ein bisschen das Gefühl dafür gekriegt, was wie lang sein darf. Oder ihr habt es ja an der ganz große Radl gehabt, so wie ihr gesagt habt, die Bandschachtel mit dem Karl-Valentin-Sketch.
Genau. 38 Zentimeter pro Sekunde war so die Bandbreite.
Die buchstäbliche Bandbreite.
Die buchstäbliche Bandbreite, ja. Und die Aufnahmen, wir haben sogar allerdings nur ganz wenige Bänder mit 76 cm pro Sekunde. Und die haben auch dermaßen gute Aufnahmequalität. Da gibt es aus der frühen Zeit, gerade aus den 1949-50, sind nur ganz wenige Bänder da, weil es ist natürlich ein ungeheurer Bandverbrauch, 76 cm und so weiter. Aber die Tonqualität mit denen ist wahnsinnig gut. Da hört man, da haben wir was aus dem Landtag, da hört man auf, also wirklich einen Redner. Und nebendran oder 2 Meter weiter weg muss jemand sitzen, der ganz leise flüstert. Und das hört man noch. Das ist Wahnsinn.
Kann man die Bänder eigentlich, da kommen wir jetzt gleich auf euren Direktberuf, sind die so konservierbar oder zerfallen die irgendwann mal?
Ja, die laufen nach 40 Jahren, laufen die Gefahr, dass sie kaputt gehen.
Und da ist die Digitalisierung natürlich wieder ganz wichtig.
Da ist die Digitalisierung ganz, ganz wichtig, ja. Und bei den Tonbändern sind wir im Archiv fast mit der Digitalisierung durch. Also nur noch ganz, ganz, ganz wenige Reste, die nicht digitalisiert sind.
Also so können diese Schätze auch erhalten bleiben. Ja,
aber der reguläre Archivbestand ist im Prinzip, bis auf ein paar Problembänder, ist komplett durchdigitalisiert.
Aber das ist wirklich, wie wir schon in der ersten Stunde gesagt haben, ein Spiegelbild der technischen Entwicklung, was zum Beispiel bei Radioübertragung und bei Radioinstrumenten, mit denen man arbeitet, von Tonbänder bis Digitalisierung, was alles möglich ist. Jetzt haben wir noch so viele Schätze und bloß noch eine knappe halbe Stunde. Was machen wir denn als nächstes aus eurem Archiv? Noch ist es ja eures.
Also den Kirmeier, an Josef Kirmeier, den müssen wir auf jeden
Fall
nehmen. Unbedingt. Ja.
Dann spulen wir den Kirmeier. Magst du ein bisschen, Michael, wolltest du ein bisschen was dazu sagen? Es war ein legendärer Reporter.
Er war legendär und er hat eine ganz eigene Sprache gehabt, eine sehr blumige Sprache gehabt und er war eigentlich auch so selbstgestrickt.
Genau. Und also er war ein Urbayer.
Hört man gleich.
Ja, ein wandelndes Lexikon. Und er hat einen wichtigen Satz. Sein Markenzeichen war das liebe Sportsfreunde. Und da haben wir ganz einen kurzen Ausschnitt nur, weil der Kirmeier war also einer, der nur live gesehen hat. Und danach haben wir dann ein ganz spezielles Stück, weil der Kirmeier ist nämlich parodiert worden. Aber da kommen wir nachher drauf. Jetzt spust du mal die lieben Sportsfreunde.
Da bin ich gespannt. Habt ihr ihn noch gehört? Ich nicht mehr.
Ich habe ihn als Bub im Radio gehört.
Ich auch.
Dann hören wir ihn jetzt alle miteinander als Erwachsene im Radio.
Ja.
Während der Beitrag des Zeitfunkreporters in den Senderaum geht, arbeitet nebenan, nun Sie werden ihn gewiss kennen.
Beschäftigte wieder einmal den Amateurausschuss des Internationalen Skiverbandes, kurz FIS genannt.
Halt, stopp, ich muss jetzt noch sagen, liebe Sportfreunde. Liebe Sportfreunde, der Fall Toni Seiler beschäftigte wieder einmal den Amateurausschuss des Internationalen Skiverbandes, kurz FIS genannt.
Liebe Sportfreunde, hat er vergessen. Und Toni Seiler war damals noch aktiv. Das waren ja wirklich großartige Radiozeiten. Aber der war schon so speziell, dass er dann sogar parodiert worden ist.
Genau. Der Adolf Gondrell, der einen Münchner im Himmel gesprochen hat, der hat einen Kirmeier parodiert, und zwar in einer Stierkampfreportage.
Und die habt ihr jetzt natürlich auch gleich dabei. Digitalisiert.
Meine lieben Sportfreunde. Ein fantastisch wunderbarer blauer Himmel wölbt sich über der unerhörten Stierkampfrotunde. Ich wollte sagen Arena. Und dieser blaue Himmel ist nur unterbrochen von ein paar weißen Wölkchen. Und dieses Weiß-Blau erinnert uns an unsere bayerische Heimat. Auch der schwarze Stier in der Mitte lässt unsere Gedanken zu Hause weilen. Inzwischen nähert sich der Stier langsam, aber sicher mit fliegenden Fahnen seinem Ende. Ende gut, alles gut, wie der Dichter sagt. Der Zapedores hat immer wieder dem Stier sein Rotztuch vor die Nase gehalten, in welches das Tier wütend hineinschnaubt. Fantastisch wunderbar, wie er das wieder gemacht hat. Jetzt greift der Matador ein Meister im Speerwurf. Der Speer hat sein Ziel erreicht. Mit bebenden Flanken steht der Stier und knirscht mit den Zähnen. Das Publikum knirscht mit den Zähnen mit. Und nun geht der Stier in die Knie. Er geht in die Knie. Er ist in den Knien, er kniet vor dem Zapiadores nieder und in seinem gebrochenen Auge wölbt sich der blaue Himmel über der Arena.
Also, Josef Kirmeier ist eine Radiolegende geworden, obwohl er das überhaupt nicht werden wollte. Er wollte einfach nur ein liebe Sportsfreunde, ein guter Reporter sein.
Das war er auch mit Sicherheit. Und er war wirklich ein wandelndes Lexikon. Kirmeier hat alles gewusst. Auch in welcher Minute wer ein Tor geschossen hat, das hat Kirmeier alles gewusst.
Also wie du vorhin schon gesagt hast, Klaus, ein wandelndes Lexikon, was ihr ja mittlerweile auch geworden seid, was Radiogeschichten betrifft. Und das waren große Namen damals, also ein Kirmeier und sagen wir es gleich.
Und den Fred Rauch darf man nicht vergessen.
Den haben alle gehört. Fred Rauch war ja Eine Berühmtheit damals.
Er war ab Anfang, also ab 45 war Fred Rauch mit dabei und dann ist dann das sogenannte Wunschkonzert entstanden. Und das ist ja legendär gewesen. Also das war, meine Oma hat das heiß geliebt, inniges geliebt. Und er hat ja wahnsinnig viele Hörerzuschriften gekriegt. Und wir haben jetzt einen kurzen Ausschnitt, leider Gottes nur, weil es damals auch eine Live-Sendung war, da ist sehr wenig archiviert worden von der Sendung oder von der Senderei. Aber von der 600. Sendung, da haben wir ein bisschen was.
Guten Abend, meine verehrten Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie alle recht herzlich bei unserem 600. Wunschkonzert. Auch heute hat wieder Karl Michalski die Auswahl getroffen und diesmal war es ganz leicht. Denn auf den rund 6000 Listen, die uns erreichten, fanden sich tatsächlich die meistgewünschten Schlager der letzten beiden Jahre. Hunderte von diesen Listen kamen in Gedichtform und über 100 waren dazu auch noch recht bunt illustriert. Vielen herzlichen Dank von uns allen an Sie alle für die liebe Mitarbeit.
Der wirklich unvergessene, legendäre Fredl Rauch. Jetzt habt ihr gleich eure Omas wieder vor euch gesehen. Genau. Mit dem Kaber und mit dem Streuselkuchen wahrscheinlich sind wir alle beim Tag gesessen und haben Fred Rauch zugehört. Ja. Ich habe ihn als junge Reporterin auch mal hier unten im Haus interviewen dürfen. Der hatte schon so diese Aura. Ich bin der Fred Rauch. Das waren Stars. Also Radio hat damals auch Stars gemacht.
Fred Rauch war unbedingt, ja. Unbedingt war das, also das war Radiostar. Noch weit vor dem Gottschalk noch. Aber einen Sport haben wir noch gar nicht gehabt. Hermine, wie war es, wenn wir uns die Haller-Reportage anhören?
Die Haller-Reportage.
Da ist nämlich eine wahnsinnig berühmte Radiostimme.
Da müsst ihr aber noch ein bisschen was zu erzählen. Ich weiß noch, wer Haller war.
Ja, genau. Haller ist das Pferd von Hans-Günther Winkler, die 1956 in Stockholm die Goldmedaille im Springreiten gewonnen haben. Und erstens einmal, Winkler war bei dem Siegesritt verletzt. Der hat die kaum auf dem Pferd halten können. Haller ist da ohne Führung vom Reiter über die Hindernisse drüber. Und der Hannes Stein hat das reportiert. Und der Hannes Stein war der Pferdespezialist, der Pferdefachmann vom Bayerischen Rundfunk. Und ein fantastischer Sprecher. Auch einer der allerbesten Sprecher, die wir gehabt haben.
Was wir alles gehabt haben. Ein Funkclown, ein Pferdeexperten. Michael, und der Klaus kann eigentlich auch schon fast richtig Sportreportagen machen. Ja.
Halla, was geht in dir, treuem Pferd, jetzt vor? Alle unsere Wünsche, Hoffnungen, Gedanken sind bei dir. Jetzt über dem Sprung, nun die Kombination. Wir regen uns mit dir, wir springen mit dir. Spring du in den Himmel, jetzt an der Stationata. Und sie tut es, und Halla ist ein Pferd, das über alle Weiten fliegen kann. Und dabei macht sie sich gar nichts daraus. Dabei geht sie so, dass wir meinen, sie lacht mitunter. Sie sagt was über den Ochser, da lache ich doch nun. Und sie lacht auch tatsächlich, wirft die Nachenö jetzt an die blanken Winkler, greift nach, gibt ein Arre. Und das war knapp. Und jetzt heran an den Wall, und da schiebt er. Und Haller sagt, was willst du denn? Regt euch doch nicht so auf. Für mich ist das alles ganz selbstverständlich. Winkler mit wundervollen Hilfen, die alle nur nach vorne arbeiten, kommt jetzt an den Wassergraben, macht sie schnell, geht heran, drückt ab und gelöst. Haller sagt, nichts passiert, Mauer, jetzt gewacht, ein Problem. Und nun hat er noch die dreifache Kombination, geht hinein, wischt über den Steilsprung, geht über den Ochser. Und jetzt, verzeihen Sie, wenn ich so erregt werde, aber Haller lacht noch immer. Man merkt es bis zu uns herauf. Die hat eine Ahnung, worum es sich hier handelt. Haller sagt, nun kommt das Gatter, viel Fehler kann ich nicht mehr machen. Lass mich in Ruhe, da gehe ich drüber hinweg. Und jetzt wollen wir sehen, der letzte Sprung. Und
Haller lacht, also wirklich der legendäre Reporter Hans Stein. Also das waren jetzt wieder auch Bilder, die im Kopf erzeugt worden sind.
Ja, und wir hätten noch sowas eine Aufnahme, die zeigt, dass der Bär damals schon in die Region gegangen ist und die Menschen zu Wort kommen hat lassen. Und da gibt es eine ganz fantastische Geschichte vom Schindler-Sepp.
Da müsst ihr beide ein bisschen sagen, wer der Schindler-Sepp war.
Der Schindler-Sepp war, also stammt aus der Gegend von Seeshaupt und war ein leidenschaftlicher Fischer. Seit frühester Kindheit. Und der ist da in der Gegend, gibt's ja viele kleine Bäche, und da ist er immer rumgezogen und hat bei jeder Gelegenheit sein Angel ausgeworfen.
Und das hat er erzählt, wer der Reporter war? Wisst ihr das noch?
Das war der Egon Lippert, der Reporter. Der Egon Lippert war so einer von die ersten Regionalreporter, die wir gehabt haben. Also der hat andere Sachen auch noch gemacht, aber der ist raus in die Region und hat da wunderbare Reportagen gemacht.
Und das ist ja wirklich eine grandiose Geschichte aus dem Jahr 1956. So funktioniert Radio bei uns heute noch, dass man nah bei den Leuten ist und dass man feine Reportagen aus der Region hat und Leid zum lass mal Leid reden lässt, die ihre Geschichten erzählen. Und das ist jetzt auch wieder eine Archivkostbarkeit vom Schindler Sepp und vom Hecht.
Na ja, ein Schindler Sepp heißt bei mir halt, bin jetzt das Haupt aufgewachsen, jeder kennt mich. Unsere Pech, die haben es von Kindheit auf schon allweil und besonders Fischwasser. Als Bub schon am Schulweg, wenn es auch wirklich schon oft pressiert hat, Dangel habe ich meistens dabei gehabt, dann ist der Schulweg über die Brücke gegangen. Ich schaue von der Brücke ins Wasser rein, sicher mal zum Häschen, Herrschaft nochmal, in der Kirche leid schon die Wandlung, ja, ich habe ja fast nicht mehr Zeit, dass ich den Hecht erwische. Schnell einen Wurmel gesucht und einen Käderfischl gefangen und das Käderfischl rein und bumm, und der Hecht ist dran. Und dabei Leute schon Wiedersehen. Jetzt habe ich noch fast eine halbe Stunde in die Schule, wo du jetzt ein Hecht hin. Das war arg. Daneben haben Bauern gemäht in der Wiesen, kann ich nicht verstecken. Danach komme ich auf die Landstraßen um, sind die anderen Schulkinder schon daher gelaufen, kommen ja, also weiß schon pressiert in die Schule. Ich kann ihn auch nicht verstecken. Jetzt habe ich ihn in die Joppen reingeschoben und habe ihn festgehabt, dass er mir unten nicht ausgerutscht und so bin ich in die Schule mit samt dem Fisch. In der Schule drin, wie ich mich halt in die Bank reingesetzt habe, Hand auf Bank. Jetzt hat natürlich der Hecht, der war nicht ganz tot, der hat noch mit dem Schwanz fast oben bei den Hals gelangen rausgeschaut. Und dann habe ich natürlich, der hat noch ein paar Zappler da, dann habe ich alle wieder runtergeschoben und wieder runtergeschoben, da an der Lehrer nicht sieht. Mein Gott, haben wir gedacht, wenn bloß einmal die Schule aus war. Jetzt, wir bringen den Hecht heim. Der Vater schimpft, da habe ich oft Schläge gekriegt, wenn ich zum Fischen gegangen bin. Oft hätte ich was anderes da sollen, aber ich bin halt oft davon und wieder zum Fischen. Aber ich habe es halt nicht lassen können, samt die Schläge. Dann haben wir gedacht, Jösses, jetzt habe ich einen drum Hecht. Wie mache ich denn das jetzt, wenn ich heimkomme und gebe ihm der Mutter? Nachher kriege ich wieder Schläge. Jetzt kommt einer daher und sagt, Seppel, gibst den Fisch nicht her. Ich gebe dir was anderes dafür. Oh, ich war froh, sage ich, ja, was kriege ich denn? Ja, sagt er, ich hau da hinter den Kragen, hat er gesagt, ich nimmst noch mit heim. Dann sagst du gar nichts vom Fisch, dann kriegst du keine Schläge. Und mir war geholfen, ich habe einen Hähnchen gebracht und die Mutter hat eine Freude gehabt und keine Schläge habe ich auch nicht gekriegt.
Und so kann es passieren, dass man, wenn man Hecht angelt hat, der Mutter Hähnchen bringt. Und das waren die Geschichten aus den 50er Jahren, das waren auch so Archivkostbarkeiten, die ihr entdeckt habt. Viel müsst ihr auch immer hören, alles abhören. Manche Sachen sind katalogisiert gewesen, manche sind nicht. Wir haben vorhin schon darüber geredet, wir kennen alle nur die Karteikästen, die ordentlich beschriftet waren. Hunderte, Tausende, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nie in einem Archiv war. Und dann haben wir ganz schnell blättern müssen, wenn man was gesucht hat, dass man schnell findet.
So bin ich eigentlich zum Radio auch gekommen, weil ich war Aushilfe im Bayerischen Rundfunk auch, nur weil ich studiert habe. Oder wie mein Diplom weggeschrieben habe, vielmehr, genau. Und dann habe ich in der Dokumentation Wort, wo diese Karteikästen waren und die Karteikarten, die habe ich eingeräumt. Immer so einen Packen Karteikarten eingeräumt. Und ich habe da immer gelesen, was da drauf ist. Und das hat mich fasziniert, was da alles war. Weil das auch querbeet war. Es war von Literatur bis Politik, bis Sport, bis Musik, war alles da. Ich habe mir gedacht, ja, Heiland, ist das eine Bandbreite. Und so bin ich hängen geblieben dann.
So sind wir alle hängen geblieben. Michael, wir haben sogar zusammen studiert und wollten berühmte Journalisten werden.
Wir sind auch mit berühmten Journalisten im Studium in denselben
Seminar
gewesen. Ja, die dann später ganz große Karriere gemacht haben.
Wir sind da ehrfürchtig da gesessen, wenn dann die Stars reingekommen sind, waren noch Studenten. Ja, Giovanni Di Lorenzo kam mit wehendem Mantel rein. Die Dozenten haben ihn schon verehrt. Und mir. Aber wir sind dann trotzdem zum Bayerischen Rundfunk und haben schöne Berufe alle miteinander.
Ja, also ich habe es nicht bereut, da angefangen zu haben, weil ich finde, das Archiv ist einfach insofern was Faszinierendes, weil man zurückblickt und gleichzeitig nach vorne schaut. Und man kriegt einfach einen wahnsinnigen Weitblick dadurch, dass man, weil man so weit zurückschauen kann, einfach auch vieles nach vorn prognostizieren kann. Und es ist viel, für mein Gefühl, manchmal viel interessanter, als wenn man am Tag selber einfach nur sagt, was ist aktuell und von einem zum nächsten hoppelt. Also ich habe es nie bereut, hier geblieben zu sein und habe das, ja, es hat mir wahnsinnig viel gebracht.
Du bist aber auch als Student zu unseren gemeinsamen Zeiten schon hier reingekommen und ja. Den Klaus hast du ja schon lange gekannt, schon seit der Schulzeit.
Ja, wir kennen uns seit der Schulzeit, ja. Ja, ich habe da herin, ich habe mir das Glück gehabt, dass meine Schwester den Chef des Schallarchivs gekannt hatte und der sagte, er braucht Aushilfen und ich habe mein Studium selber finanziert und war froh, einen Job zu kriegen und bin dann über viele Stationen einfach immer im Archiv geblieben, aber immer unterschiedliche Sachen gemacht. War spannend.
Und jetzt habt ihr gemeinsam angefangen und bald hört ihr gemeinsam auf.
Ja, wir sind auch fast gleich alt.
Ja, was mache ich dann ohne euch?
Es kommen andere nach, die genauso viel drauf haben und irgendwann ist Schluss und dann macht man was anderes.
Wir waren ja auch mal die Jünger, die gesagt haben, also die Alten kannten jetzt gehen. Wir, ja, genau. Wir können es auch oder vielleicht sogar besser.
Und so soll es auch sein.
So, ja,
auch
da sein. Müssen jetzt die Jünger, die müssen ran. Ja. Da, ja, ist ganz klar.
Aber die Schätze, die ihr habt und archiviert habt, die bleiben ja bei uns im
Die bleiben und die sind Abteilung. So archiviert, ja, dass sie auch findbar sind. Also auch für junge Menschen findbar sind, die jetzt gerade anfangen. Das Schwierigste an seinem Archiv ist im Grunde das weiterzugeben, was man an Erfahrung über die Jahre gesammelt hat und was man einfach auch selber gehört hat. Und was man einfach weiß, das ist da und da und das finde ich da und da. Und wenn das nicht dokumentiert ist, ist es ja ganz schwer, sowas einfach irgendwie weiterzugeben, wie man es so Schätze eben findet, wie der Klaus gesagt hat, ein Valentin oder sowas. Sowas findet man zum Teil einfach auch nur aufgrund von Erfahrung, jahrelanger Erfahrung, dass man sagt, da kann was drin sein. Schauen wir nochmal, hören wir nochmal rein. Und oft findet man auch was.
Und in dem Moment, wo es passiert, ist es einem ja noch nicht bewusst, dass es später was historisch sein könnte. Also mir tut es jetzt leid um Tonbandel, die ich entsorgt habe, diese berühmten KSB-Bänder, mit denen wir gearbeitet haben, wo ich einen Fredel Rauch interviewt habe oder eine Camilla Horn oder was weiß ich wen, wo ich gedacht habe, mei, das ist ja immer wiederholbar und ist es nicht. Und wenn man es nicht ins Archiv gegeben hat oder gebeten hat, dies zu archivieren, ist es verloren, so wie die allerersten Aufnahmen vor 100 Jahren, die man gar nicht archivieren konnte.
Ja, aber du wirst lachen, wir sind 14-tägig nachdem, also kurz vor, bevor die KSBs gelöscht worden sind. Also KSBs für die Hörer, das sind Kurzsendebänder deshalb, weil die eben nach 14 Tagen gelöscht worden sind.
Und die waren in so Pappschachteln, grün beschriftet. Und dann hat man es immer, wenn es gesendet war, aus dem Sendestudio, eben wo der Gustl Weishappl und die Gabi Schnelle und der Rolf Castell daraus gesendet haben, dann hat man diese Beitragsbänder wieder ins Archiv gegeben, damit die Bänder auch wiederverwertet werden konnten. Die konnte man immer zusammenpappen und das löschen.
Dann sind sogenannte Löschbänder entstanden, genau, die hat man gelöscht, zusammenpappt und dann hat man wieder was Neues gehabt. Allerdings ist mit denen nie archiviert worden, sondern die sind immer wieder für KSBs verwendet worden, solange sie gehalten haben. Aber, auf was ich raus will, ist, wir haben die nicht ohne Kontrolle gelöscht, sondern das hat mein Chef hat das angefangen damals, der Hans-Jörg Xylander, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe.
Herr Xylander, genau. Entschuldigen jetzt an die Hörer, dass wir so.
Jetzt sind wir im Schwelgen.
Dass wir im Schwelgen sind und hier vom Haus reden, aber jetzt sind wir schon so lange dabei und wir reden ja über Historie von Radio. Und der hat dann immer gesagt, was bewahrenswert wäre.
Genau, der hat sich immer ein paar rausgezogen. Und das habe ich dann übernommen, wie er in Ruhestand gegangen ist, vor. Weiß gar nicht mehr. Und da ist schon noch ein bisschen was erhalten. Das ist ja jetzt Gott sei Dank auch archiviert und auch digitalisiert. Und ich glaube sogar, dass von dir was dabei ist.
Ich möchte es gar nicht mehr hören. Die ersten Reportagen waren ein Graus. Aber wie groß ist eigentlich unser Archiv? Also wir reden jetzt vom Wortarchiv, wir reden nicht vom Musikarchiv. Kann man das in irgendwelchen Dimensionen zusammenfassen?
Also wenn man es in Bänder sagt oder in Bändern ausdrückt, die man jetzt noch hat, aber die werden vermutlich irgendwann einmal aus Platzgründen auch weichen. Und es ist ja alles digitalisiert. Es waren einmal knapp 400.000 Wortbänder.
Wahnsinn.
Ja, nein, ein bisschen weniger. Und aber jetzt digitalisiert, wird ja in Beiträgen digitalisiert. Und das alles, was seit 2005, nee, seit 2000, wird ja bloß noch komplett digitalisiert. Also nur
Und besser erhalten.
Und ich glaube,
1,5 Millionen, glaube ich, habe ich unlängst damit gelesen. Das ist Zahl, also das ist O-Töne und so, Beiträge oder so da ist.
Wir haben noch, jetzt läuft uns die Zeit ein bisschen davon, das ist immer der Nachteil an Live-Sendungen. Wir haben noch, wir hätten noch Stunden, könnten wir noch bestücken und senden, aber wir haben noch einen ganz legendären Reporter, der den Bayerischen Rundfunk und nicht nur den Bayerischen Rundfunk, sondern überhaupt Radiogeschichte geprägt hat, sondern auch Radiogeschichte geschrieben hat. Er war überall dabei, klug, bescheiden, vielsprachig und ein grandioser Reporter. Die Rede ist von Wolf Mittler. Ich glaube, 7 Sprachen oder 8 Sprachen hat er fließend gesprochen.
So in der Richtung. Und er war, also er war im Radio begnadet und auch im Fernsehen. Mhm. Also schon damals eine sehr frühe Doppelbegabung. Und der war 1969, wie Apollo 11 auf dem Mond landet ist, war Wolf Mittler als Reporter für den BR in Houston, im Raumfahrtzentrum. Und reportiert dort die Mondlandung. Und die hören wir uns jetzt an.
Moment, das war zur Musik. Jetzt gehen wir zum Wolf Mittler noch. Den wollen wir nämlich unbedingt noch hören.
Leichte Vorwärtsgeschwindigkeit, leichte Sinkgeschwindigkeit. Sie manövrieren sich also wie ein Hubschrauber auf ihr Ziel zu. Forward, 1,20 Meter Vorwärtsgeschwindigkeit. Wenn diese Angabe 30 Seconds die Landezeit bedeutet, dann sind wir kurz vor der Landung. Off, 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 es wird alles abgeschaltet. They've landed on the moon. Begeisterungsrufe aus dem Kontrollzentrum in Houston und nach meiner Uhr um 21 Uhr und 18 Minuten hat Apollo 11 die Mondfähre auf dem Mond aufgesetzt.
Wir wissen es noch, wir haben es im Fernsehen in schlechten, verwackelten Bildern gesehen und wenn man es jetzt hört von Wolf Mittler, landet man mit auf dem Mond. Und das ist wirklich die Größe von guten Reportern, die einen diese, wie wir schon mehrfach gesagt haben, diese Bilder im Kopf entstehen lassen können. Einer geht noch. Wen nehmen wir denn jetzt noch?
Jetzt nehmen wir Stickelmusik, das gut zu BR Heimat passt.
Na, wir nehmen noch einen O-Ton. Wir drücken es noch rein. Sollen wir doch den Georg Kostja kurz machen? Oder
der
Club ist
sehr
16?
Kurz. Der ist sehr kurz.
Dann machen wir doch Club 16, das war doch was Prägendes.
Ja, Club 16, das war eine Entdeckung bei mir, für die schon dann ein bisschen älter war und meine Kompaktanlage gehabt hat mit der Stereoantenne auf dem Dach. Wo der UKW gut hergegangen ist, dann habe ich Club 16 entdeckt.
Da hören wir schnell noch in den Club 16 rein. 1977 war das. Habt ihr lange Haare gehabt wahrscheinlich?
Natürlich.
Und war das, was man damals gar nicht gesagt hat, cool, sagt man jetzt. Damals waren wir lässig, glaube ich, oder?
Und links.
Das auch noch.
Ja, damals schon, klar.
Welle aus München mit Club 16 am Dienstag und dazu begrüßt Sie herzlich Ihr Michael Hutter. Losgehen tut's mit Care and Heat und Going Up the Country.
Das war dann schon modernes Radio, ja. Als Josef Ottmar Zeller Bayern 3 die Autofahrersendung, den Autofahrerwelle erfunden hatte. Auch das war alles immer so modern und jetzt sagen wir, jetzt ist es archiviert, jetzt ist es Radiogeschichte. Das ist doch wunderbar. Ihr habt einen großartigen Beruf, ohne euch wäre vieles im Bayerischen Rundfunk ja gar nicht möglich gewesen. Und man konnte euch immer anrufen, die Nummer hatte man wirklich verinnerlicht, wenn es irgendwo gebrannt hat und man gesagt, da gibt's doch sicher irgendwas dazu. Dann hat man den Michael Eberle oder den Klaus Weißenbach angerufen, als es noch nicht geheißen hat. Sonderprojekte und Recherche ist nun mal einfach das Schallarchiv und da kam so mancher Hilferuf und ihr habt es manchmal richtig aus dem Ärmel geschüttet und musstet ja damals, man konnte ja noch nicht in einen Bildschirm sich einwählen, sondern man musste viele Archivnummern auch im Kopf haben. Ich glaube, ihr träumt es noch davon.
Ja. Doc 11752 ist der Münchner im Himmel.
Weißt du noch einen auswendig, Michael?
Im Moment, nein, aber ich weiß, wo ich die Sachen, also wo ich die Karteikarten immer gefunden habe und da habe ich dann gezielt eingelangt.
Jetzt arriviert ihr euch selber und geht beide im Januar in Ruhestand. Ja. Ich weiß nicht gar nicht, wie wir weitersenden sollen ohne euch. Was sind dann eure Pläne? Ich weiß, Michael, du bist Kabarettist. Bei Klaus hat gesagt, ihm wird es nicht langweilig. Ja. Was macht ihr ohne den Bayerischen Rundfunk, ohne euer Archiv, ohne geniale O-Töne, wo ihr Freude dran habt und sagt, Mensch, das ist doch das und das ist doch der und das muss man archivieren. Und das
wird mir fein. Es wird mir extrem fehlen, mir werden auch die Kollegen fehlen, extrem. Aber jetzt ist Schluss, dann ist Schluss und dann mache ich wieder Kabarett. Viel mehr, als ich die letzten 10 Jahre dazugekommen bin und habe wieder Lust drauf. Und es gibt so viele Sachen, wo man sich sinnvoll in der Gesellschaft betätigen kann. Langweilig wird es mir nicht.
Das ist schön. Und Klaus, du?
Mir auch nicht. Also es war eine furchtbar schöne Zeit beim WR und ich bereue keinen Tag. Und ich habe mit so vielen guten Kollegen zusammengearbeitet. Ja. Und das war schon toll. Aber also jetzt, ich habe viel vor, ich habe einen großen Garten und vor allem, ich werde wieder zurück zu meinen Wurzeln gehen, in die Zeit, wo ich hier angefangen habe, weil ich habe nämlich meine Diplomarbeit damals, das war auch eine Dokumentation. Meine ganzen Dias, die ich für meine Diplomarbeit hergenommen habe, die muss ich digitalisieren und das sind einige.
Dann wird es da auch nicht langweilig. Jetzt rutscht ihr nochmal zusammen, jetzt habt ihr bloß noch ein Mikro, so hat es eigentlich angefangen. Wir haben bloß noch 5 Minuten bis zu die 12er Nachrichten. Wenn jemand weiß, dass dann brisiert, dann seid ihr das. Wir wollen uns noch mit einer Musik von euch verabschieden, die ihr noch ansagen möchtet. Aber jetzt möchte ich erst einmal im Namen von allen, die mit euch noch zusammenarbeiten und mit euch in über 40 Jahren zusammengearbeitet hat, ganz herzlich Dankeschön sagen. Klaus Weißenbach und Michael Eberle, ohne euch hätte Radio nie so schön geklungen, wie ich seit 40 Jahren mitgestalten darf. Dass ihr uns solche Schätze heute gehoben habt, das ist nur ein Bruchteil von dem, was Radio ausmacht, was den Bayerischen Rundfunk ausmacht. Und eure Arbeit war so kostbar und so einzigartig und ist immer noch. Und es hat Radio auch fröhlicher und interessanter und spannender gemacht. Und da möchte ich im Namen von allen Kollegen möchte ich herzlich Dankeschön sagen. Und Dankeschön, dass ihr hier wart und uns einen kleinen Teil von 100 Jahre Radio nahegebracht habt. Dankeschön, hatte die Ehre über viele Jahre mit euch beiden.
Da danke ich auch für die Einladung.
Vielen Dank, Hermine.
Jetzt dürft ihr noch sagen, was ihr noch mitgebracht habt. Mit welcher Musik und welcher Rundfunklegende wir aus diesem Habe die Ehre rausgehen.
Genau. Und zwar ging man raus mit der Maltrommelmusik. Das ist der Fritz Meier mit dem Dangellied.
Dankeschön für Gott. Und Dankeschön auch an den Fritz Meier.
Für Gott. Für dich.